Ihr Land wird überfallen. Das ist das Thema unseres neuesten Posaune-Magazins. Und die Posaune ist eine unserer wichtigsten Publikationen. An seinen Artikeln wird am meisten gearbeitet, am meisten recherchiert und verfeinert. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, schreibt häufig die größten und wichtigsten Artikel. Und wir drucken sie auf echtem Papier von toten Bäumen, damit wir sie Ihnen liefern können, damit Sie sie studieren und im Detail durchgehen können. Heute spricht Philipp Neiss, stellvertretender Chefredakteur der Posaune, mit mir über die neueste Oktoberausgabe des Magazins.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Danke, dass Sie bei mir sind. Das Thema Invasion ist bereits das zweite Titelthema, das wir in diesem Jahr zum Thema Einwanderung haben. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, warum wir in diese Richtung gehen? Und was unterscheidet diese Ausgabe von der ersten, in der wir dieses Thema ebenfalls behandelt haben?
Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich, dass wir in den Sitzungen über dieses Zitat des Chefredakteurs sprachen, über das Sie und ich wahrscheinlich noch ein wenig mehr sprechen werden. Aber wir haben versucht, etwas zu finden, das keine Integration ist, weil wir in einem früheren Magazin und einer früheren Ausgabe darüber gesprochen hatten und wir dachten, wir hätten das gerade abgedeckt. Wir haben das ziemlich hart angepackt und die Perspektive der Bibelprophezeiung auf die Masseneinwanderung dargelegt. In den Sitzungen haben wir dann nach anderen Themen gesucht, die vielleicht wichtiger wären, vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Aber wir kamen einfach immer wieder auf dieses Thema zurück. Auch auf die Gefahr hin, dass wir ein ähnliches Titelbild wie bei einer früheren Ausgabe machen und denselben Punkt ansprechen, den wir schon vor ein paar Ausgaben gemacht haben, dachten wir, dass es so wichtig ist, dieses Thema noch einmal aufzugreifen, wegen dieser Aussage des Chefredakteurs. Und auf Seite 10 in dieser Ausgabe, in diesem Artikel über Massenmigration von Josué Michels, sprechen wir über dieses Zitat. Es stammt aus der letzten Ausgabe, über die Sie und ich gerade gesprochen haben, und es stammt vom Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry. Er behauptet nicht nur, dass die Einwanderung, die Masseneinwanderung, ein großes, großes zivilisatorisches Problem ist, was viele Menschen erst sehr spät begreifen, sondern auch, dass es sich um eine gezielte Strategie handelt. Das ist die Behauptung, die er aufgestellt hat, und es ist eine absichtliche Strategie in bestimmten Ländern mehr als in anderen. In diesem Artikel wird also behauptet, dass es die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika und Großbritannien sind. Diese Länder sind besonders von der Massenmigration betroffen und alles geht auf eine mächtige Person hinter den Kulissen zurück, die diese Strategie umsetzt und vorantreibt. Im Jahr 2016 war dies eine Art Nebenthema, eine Art Nebenkriegsschauplatz, wie man sagt. Und jetzt wird allen klar, dass dieses Thema der Massenmigration etwas sehr Ernstes ist und einige wenige beginnen zu überlegen, ob dies tatsächlich beabsichtigt ist. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Posaune gleich 3 oder 4 Beiträge darüber bringen, nachdem wir vor ein paar Ausgaben darüber berichtet haben.
Nun, wenn es eine Geschichte gibt, die es wert ist, im Laufe von ein paar Jahren zweimal behandelt zu werden, dann ist Migration definitiv eine davon. Ich meine, dies ist eine der großen Geschichten des Jahrzehnts. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die in manchen Kreisen nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient. Ich glaube, einige Leute haben sich darauf versteift. Und wenn sie das sind, großartig. Sie wissen, dass dies eine transformative Geschichte ist. Ich glaube, dass andere Leute, vor allem hier in Großbritannien, schon seit 10, 2 Jahrzehnten darüber reden, dass Migration ein Problem ist. Und so haben die Leute es ausgeblendet und nicht wirklich erkannt, dass Migrationsprobleme aufeinander aufbauen. Es kommen also immer mehr Menschen hinzu, als die, die schon da sind. Aber auch das, was jetzt geschieht, ist massiv höher als das, was vor 10 Jahren geschah, als wir noch von einem Problem sprachen. Vor 10 Jahren war es noch ein Problem. In Großbritannien betrug der Wanderungssaldo im letzten Jahr 755.000 Menschen. Eine Dreiviertelmillion. 685.000 Menschen im Jahr 2023. 22 745.000 Menschen. Das ist eine große Stadt, die jedes Jahr ins Vereinigte Königreich kommt. wieder und wieder und wieder. Wenn man 10 Jahre zurückgeht, als es umstritten war, waren es 200.000 Menschen. Heute kommen 4-mal so viele Menschen zu uns wie vor 10 Jahren, als es wirklich ein Problem war. Und ich glaube, in den USA geht es weniger um die hohe legale Einwanderung als um die hohe illegale Einwanderung. Aber das sind schwer zu begreifende, die Nation verändernde Zahlen. Wenn Sie nach Kanada gehen, sind es 500.000 Menschen pro Jahr. Kanada hat eine halb so große Bevölkerung wie das Vereinigte Königreich, eine winzige Bevölkerung im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, und sie importieren 500.000. Die grundlegenden Merkmale dieser Nationen ändern sich. Und zwar innerhalb eines Lebens. Das sind keine Generationswechsel, das sind Veränderungen innerhalb von ein paar Jahren. So ist London jetzt, da es ein fremdes Land ist, nicht mehr eine mehrheitlich britische Stadt, wie es noch vor einer Generation der Fall war. Und dieser Wandel vollzieht sich viel, viel schneller.
Ich denke, das Ausmaß dieser Entwicklung ist das, was ich am Rande anmerken möchte. Wie Sie sagten, hört man viel über Einwanderung. Und dann denkt man, okay, das ist ein Thema wie die Wirtschaft und man weiß das alles andere. Aber man hält inne und macht sich die Zahlen bewusst, über die man spricht, und die Zahlen hier in den Vereinigten Staaten. Da sind die bekannten Zahlen in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, es sind 8 Millionen in den letzten 4 Jahren, fast 4 Jahren. Und, wie Sie sagten, zieht jedes Jahr eine ganze Stadt in ein Land oder mehr als das hier in den Vereinigten Staaten. Und das sind die bekannten Zahlen. Dann gibt es noch das Unbekannte der ausländischen Gegner, die sich die Tatsache zunutze machen, dass die Grenze durchlässig ist, was ein ganz anderes Thema ist. Aber es strömen einfach riesige Zahlen herein. Das wird, wie Sie schon sagten, den Charakter einer Stadt verändern. Es wird den Charakter eines Landes verändern. Und wenn es in unserem Norden und Süden Bürgerkriege und Unruhen und gescheiterte Regierungen gäbe, oder wenn Sie direkt neben einem Kriegsgebiet leben und tonnenweise Menschen über die Grenze strömen, oder wenn Sie direkt neben Venezuela leben und tonnenweise Menschen vor dem dortigen wirtschaftlichen Desaster fliehen, dann würden Sie sehen, dass dies ein bedauerliches, ein schädliches, ein ernstes Problem ist, mit dem wir umgehen müssen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt Menschen, die leiden. Natürlich gibt es Menschen, die sich ein besseres wirtschaftliches Leben wünschen, und es gibt viele, viele, viele dieser Menschen. Aber die Art und Weise, wie das alles funktioniert, und das ist es, was mir bei diesem Thema die Augen geöffnet hat, ist, dass es eine Strategie ist. Wir verwenden dieses Wort absichtlich. Es ist eine Strategie, um Menschen zu verlocken oder zumindest zu motivieren, Anreize zu schaffen, damit sie diesen Prozess der Auswanderung aus ihrem Land durchlaufen und alles riskieren, um zum Beispiel in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Das ist das eine. Aber dann gibt es noch all diese Details, die mich beim Lesen dieser Entwürfe ziemlich überrascht haben. Dass es Absicht ist. Es ist ein System. Es fließt tonnenweise Geld, um diesen Strom in Gang zu halten und Menschen anzulocken, die dann den ganzen Weg von Zentralamerika über Mexiko nach oben strömen. Wissen Sie, es sind nicht nur mexikanische Bürger, die über die Grenze in die Vereinigten Staaten kommen. Es sind Menschen aus allen möglichen Ländern, die in vielen Fällen wegen der laxen Einwanderungsbestimmungen nach Ecuador kommen und dann den illegalen Migrationsprozess bis in die Vereinigten Staaten beginnen. Aber es wird erleichtert, es ist organisiert, sie verteilen Karten und es ist Teil einer Strategie. Die Absicht ist also, insbesondere diese Länder, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Großbritannien, mit illegalen Einwanderern zu füllen. Das ist eine Strategie. Es wird viel politisches Kapital, viel buchstäbliches Kapital in den Prozess gesteckt, um diese Menschen ins Land zu holen. Das ist kein Überlaufen aus einem Kriegsgebiet. Es geht nicht darum, dass die Leute von nebenan sagen, ich möchte dort leben und nicht hier. Es handelt sich um eine massive Operation, die, wie ich schon sagte, politisches Kapital erfordert. Es braucht physische Ressourcen. Es braucht diplomatischen Schutz, um diese Sache am Laufen zu halten. Das wirft die Frage auf, warum und wer dahinter steckt, warum das so ist. Und wer steckt dahinter, dass dies weiterhin geschieht, wenn es sich nicht nur um Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet handelt? Ist es also das Ziel, den Einwanderern zu helfen, oder ist es das Ziel zu ändern?
und dieser Punkt, wie organisiert es ist. Ich fand das faszinierend in Andrew Millers Artikel »Die Invasion der Vereinigten Staaten aufgedeckt«, wo er in einem Abschnitt über diesen Dokumentarfilm von Mudrakers spricht. Davon hatte ich im Januar noch nie etwas gehört. Ich möchte mir das jetzt ansehen. Ich muss meinen Hut vor Thomas Hicks und seinem Bruder ziehen. Ich glaube, das sind die Journalisten, die nach Ecuador gegangen und in die Vereinigten Staaten gewandert sind. Sie haben die Strecke geschafft und sind nicht gestorben. Ich meine, das ist mutig. Aber sie haben darüber gesprochen. Ich werde Andrews Artikel zitieren. Sie entdeckten geheime chinesische Hotels, trafen sich mit UNO-Mitarbeitern, überquerten den gefährlichen Dariengraben, wurden vom Sinaloa-Kartell nach Mexiko geschmuggelt, fuhren mit dem mexikanischen Zug des Todes und wurden sogar vom Golfkartell entführt, bevor sie es zurück in die Vereinigten Staaten schafften. Der fesselnde Dokumentarfilm Invasionsroute der Vereinigten Staaten zeigt die gesamte Pipeline illegaler Einwanderer in die USA als das, was sie ist. Eine von den UNO unterstützte Migrationsagenda, die sich als organische humanitäre Krise tarnt. Es sind Beamte der UNO, Chinas und anderer Länder, die diese Migrationsroute unterstützen. Aber was diese Ausgabe des Magazins meiner Meinung nach wirklich von der Invasionstitelseite, die wir Anfang des Jahres hatten, abhebt, ist die Rückverfolgung, wer hinter dieser Migration steckt. Und das haben sie mit dem Zitat von Herrn Flurry deutlich gemacht. Ich denke, das war die Grundlage für alles, was wir hier getan haben. Alles geht auf den ehemaligen Präsidenten Barack Obama zurück und darauf, dass er eine massive Rolle dabei gespielt hat, die Schleusen für Migranten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien, Kanada, Australien und anderswo zu öffnen. Ich habe einen Artikel für diesen älteren Artikel über Migration geschrieben und ich habe darüber geschrieben, was in Großbritannien und Kanada vor sich geht und versucht, ein Gefühl für das Ausmaß dessen zu vermitteln, was hier passiert. Ich glaube, ich habe Barack Obama nicht ein einziges Mal erwähnt. Das war der Blickwinkel, der fehlte. Und das ist es, was in Andrews Artikel und in Josues Artikel herausgestellt wird. Ich denke, Andrews Schwerpunkt liegt auf den Vereinigten Staaten. Und Josue Michels hat einen Artikel mit dem Titel Massenmigration führt zu Ethnienkriegen. Darin geht es mehr um die Erfahrungen in Großbritannien und Kanada, Australien und so weiter. Und das ist diesmal der entscheidende Unterschied.
Das stimmt. Und wenn Herr Flurry das nicht gesagt hätte, hätten wir uns ein anderes Thema ausgesucht, über das wir 3 oder 4 Beiträge schreiben und eine Infografik entwerfen könnten. Aber er hat das gesagt und wir wussten, dass es wichtig war. Und wie in so vielen Fällen bei der Posaune beginnt man mit dem Endpunkt und arbeitet sich zurück. Und ich fand es gut, wie Josue seinen Beitrag schrieb, als er sagte, »Mr. Flurry hat das gesagt, jetzt suchen wir nach der Unterstützung. Und in jedem anderen Fall sucht man einfach nach Beweisen und zieht dann eine Schlussfolgerung, so gut es geht. Hier beginnen wir mit der Schlussfolgerung und arbeiten uns rückwärts vor. Und wir haben Beweise gefunden. Der Dokumentarfilm der Muckrakers ist eine Fügung des Schicksals. Ich denke, es ist eine Fügung des Schicksals, dass es sie gab, dass diese Männer in der Lage waren, den ganzen Prozess aufzuzeichnen. Und Muckrakers ist nur eine Anspielung auf den amerikanischen Enthüllungsjournalismus? Ein Präsident sagte, es sei so, als ob sie den Dreck haken würden. Und so haben die Journalisten das als eine Art Ehrenabzeichen. Es bedeutet also einfach investigativer Journalismus. Aber die Tatsache, dass sie diesen ganzen Prozess durchlaufen und erkennen konnten, dass es eine Strategie gibt. Es gibt so etwas wie Hotels auf dem Weg dorthin. Es gibt Karten. Die Infografik unterteilt den Weg in 12 Schritte, wobei die UNO und diese internationalen Organisationen nicht versuchen, diesen Menschen in ihrem Heimatland zu helfen. Sie versuchen nicht, sie in Ecuador aufzuhalten. Sie versuchen nicht, sie in Panama oder Mexiko aufzuhalten und sich dort um sie zu kümmern. Es gibt diesen Prozess. Wie Sie schon sagten, brauchen Sie jemanden, der das steuert. In einer normalen Welt würden die Staaten nicht wollen, dass Menschen in ihr Land über ihre Grenzen oder sogar durch ihre Grenzen strömen. Sie werden nicht wollen, dass sich die kriminellen Kartelle durch den Menschenhandel noch weiter bereichern. Wir könnten einen ganzen Beitrag über diese Tatsache schreiben. Wir blicken zurück in frühere Zeiten und fragen uns, wie die Menschen so etwas zulassen konnten. Wie können wir es zulassen, dass den Menschen auf dieser Route so etwas passiert. Was passiert mit diesen Migranten, wenn sie sich in den Händen von Drogenkartellmitgliedern befinden, die ihre einzige Möglichkeit sind, den Weg durch diesen Wald zu finden? Sie sind ihnen völlig ausgeliefert. Was glauben Sie, was dann passiert? Ich meine, es gibt überall an der Südgrenze der Vereinigten Staaten Beweise dafür, was mit Frauen an und Kindern geschieht. Und jemand sagt, dass es sich lohnt, diese Sache am Laufen zu halten, die Menschen durch einen halben Kontinent zu schicken. Nun, ich meine, einen großen Teil des Kontinents und das, was den Kindern, Frauen und Männern auf diesem Weg passiert, ist es wert. Lohnenswert, um was zu tun? Nun, wie Sie sagten, zurück zu dem, was Sie über dieses Zitat sagen.
Ich möchte nur noch einmal darauf zurückkommen, bevor wir das tun. Ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt und einer, den man vielleicht gar nicht bedacht hat. Ich habe nicht genug darüber gesprochen, dass das, was wir im Moment tun, aktiv unmoralisch ist. Richtig? Ich glaube, es gibt viele Leute, die die Aufnahme von Migranten als moralisch und mitfühlend darstellen und die sagen, dass man egoistisch ist, wenn man nicht mehr Migranten in sein Land holen will. In Großbritannien geht es bei der illegalen Migration um Boote. Sie kommen in Booten über den deutschen Kanal. Sie kommen in Dover und Folkestone an. Die Menschen sehen sich selbst als mitfühlend, wenn sie wollen, dass sie bleiben. Und man ist egoistisch, wenn man sagt, naja, wir müssen sie abschieben. Das ist absurd. Um zu argumentieren, sagen wir einfach, dass es eine mitfühlende Sache ist, eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Und dass wir das tun sollten, um der Welt zu helfen. Und um der Argumentation willen sagen sie auch, dass wir eine Demokratie brauchen. Wir sind eine Demokratie. Die Menschen sollten entscheiden, wer und wie viele. Ein Wettrennen zu veranstalten, das besagt, dass derjenige, der seinen Zeh auf unseren Boden setzt, bleiben darf, während die Menschen, die es nicht auf unseren Boden schaffen, nicht bleiben dürfen, ist eine unsinnige Art und Weise, Flüchtlingsplätze zu verteilen. Das hat im Vereinigten Königreich zu der irrsinnigen Situation geführt, dass 2% der erwachsenen Männer aus Algerien nach Großbritannien gezogen sind. Das ist etwa einer von 50. Es führt dazu, dass Menschen in Booten sterben, weil die einzige Möglichkeit, nach Großbritannien und dann nach Europa zu gelangen, für die Menschen, die aus Afrika über das Mittelmeer kommen, in diesen kleinen Booten besteht. Dadurch entsteht ein Sog, der viele, viele Menschen in den Tod treibt. Das ist unmoralisch. Ich glaube nicht, dass es nur egoistisch ist, zu sagen, nein, schickt die Menschen, die illegal kommen, zurück. Wir brauchen ein Rechtssystem. Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit. Das ist besser für die Menschen in Amerika und in Großbritannien, aber auch für die verarmten Massen in der Welt. Und ich denke, das ist ein Argument, das vielleicht nicht oft genug vorgebracht wird, aber, und vielleicht auch nur, bevor wir zu Ihrem anderen Punkt übergehen, wollte ich die Aufmerksamkeit auch auf die Infografik lenken. Diese Infografik, die Sie wiederum sehr schnell aus Andrews Artikel erhalten, zeigt, wie man in 12 einfachen Schritten ein illegaler Ausländer wird. Das ist also ein großer Teil der Posaune-Printausgabe. Aber Sie wollten, glaube ich, über den Punkt sprechen, der diese Ausgabe so anders macht.
Ja, die Infografik ist ein Grund, die Posaune zu abonnieren. Ich bin sicher, dass Sie das in der Sendung oft genug sagen, aber es ist völlig kostenlos und das bedeutet kostenlosen Versand oder eine vorgeschlagene Spende oder etwas in der Art. Es ist wirklich, wirklich kostenlos. Und jedes Jahr müssen Sie nur sagen, ja, ich will es immer noch. Es ist also ein kostenloses, professionell gemachtes Magazin und es beinhaltet den Vorteil der Infografik, wie Sie gerade sagten, und den Vorteil der toten Bäume, wie Sie vorhin sagten, dass man sich einfach mit etwas Lesenswertem hinsetzt, um es zu verdauen und in diesem Fall den Punkt zu bedenken, dass irgendetwas dies antreibt, irgendetwas hält es für lohnenswert, dass Menschen mit Booten kentern.
Und da muss ich einfach einspringen, denn unser Produzent George hat mir gerade eine Eilmeldung geschickt, die fast buchstäblich in dieser Minute kommt. 12 Menschen sind im Ärmelkanal gestorben, weil ihr Boot gekentert ist. Das ist also real. Das passiert jeden Tag. Es ist gerade jetzt passiert, während wir darüber sprechen, sterben Menschen auf dieser Route.
Es sterben Menschen. Das ist eine reale Sache. Es handelt sich um eine humanitäre Krise an der Südgrenze und am Ärmelkanal. Und das kostet Menschen. Und wie Sie es wirklich gut zusammengefasst haben, gibt es hier einen moralischen Fall. Wir blicken so leicht auf die Vergangenheit zurück und sagen, warum haben die Menschen den Holocaust oder den Ausbruch dieses Krieges oder diese Flüchtlingskrise zugelassen? Wären wir in der Zeit unserer Väter gewesen, hätten wir so etwas nicht zugelassen. Und jetzt passiert so etwas und unsere zukünftigen Generationen würden zurückblicken und sagen, wie konnten sie das tun? Warum haben sie das getan? Wie konnten sie das zulassen, wo sie doch die Freiheit und die Möglichkeit hatten, Gesetze zu erlassen, während Generationen von Menschen seit Tausenden von Jahren nicht die Macht hatten, etwas dagegen zu unternehmen. Und man hat das Gefühl, oh, ich glaube, wir machen das jetzt. Ich denke, wir sind eine postnationale Nation, wie Trudeau in Kanada sagt. Dies ist eine moralische Frage und das ist etwas, was Sie in der Posaune finden, was Sie sonst nirgendwo finden. Was ist hier die moralische Position? Was ist die moralische Anwendung auf die Geopolitik? Sie wissen schon, diese Fragen, die Einwanderung ist diejenige, über die wir gerade sprechen. Aber ja, das ist traurig zu hören.
Und was den Punkt betrifft, dass die Menschen dies zulassen oder dass es so ist, denke ich, dass das ein Teil des bemerkenswerten Teils dieser Geschichte ist. Nur sehr wenige Menschen wollen, dass dies geschieht. In den Vereinigten Staaten ist es, glaube ich, ganz klar, dass die Menschen diese Krise an der Südgrenze nicht wollen. Das sieht man auch daran, dass wir plötzlich so tun, als wäre Kamala Harris nicht der Grenzzar. Denn es gibt eine winzige Gruppe von Wählern, die sich eine offene Südgrenze ansehen und sagen, ja, ich will das. Und ich denke, dass es in Kanada genauso ist, ganz sicher auch im Vereinigten Königreich. Jede einzelne Partei, die in den letzten 15 Jahren gewählt wurde, hat in ihrem Wahlprogramm versprochen, die Zuwanderung zu begrenzen. Bei jeder Abstimmung, bei der die Menschen die Möglichkeit hatten, haben sie dagegen gestimmt. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, über die wir am Freitag in Deutschland noch viel mehr sprechen werden, dass die Alternative für Deutschland in einigen ostdeutschen Bundesländern einen ziemlich großen Sieg errungen hat, der größtenteils auf den Widerstand gegen die Migration zurückzuführen ist. Niemand will das und doch geschieht es. Das ist der Punkt, an dem sich zeigt, dass das, was dahinter steckt, so kritisch ist.
Genau. Und wenn so viele Menschen das nicht wollen, wenn eine Mehrheit das nicht will und sie das Rechtssystem, das Verfassungssystem nutzen, um das zum Ausdruck zu bringen, das entbindet uns nicht davon, zu sagen, naja, unsere Führer übernehmen einfach die Macht. Das ist der Fall, über den wir gleich sprechen werden, woher die Macht kommt, all dies durchzusetzen. Aber zweitens haben wir unmoralische Führer zugelassen. Wir lassen zu, dass sie sich über den Willen des Volkes hinwegsetzen. Das Volk trägt hier also die Verantwortung. Aber es ist absolut wahr, dass etwas sehr Undemokratisches und sehr Mächtiges und sehr Vorsätzliches dies durchsetzt, was 12 Menschenleben und 100 Vergewaltigungen in diesem Monat oder was auch immer gekostet hat. Ich habe die Statistiken nicht vor mir liegen. Aber an der südlichen Grenze hängen sie die Kleider an die Bäume. Die Rancher finden dort unten Vergewaltigungsbäume. Das kommt vor. Wir haben noch keinen Weg gefunden, unsere Politiker dazu zu bringen, das zu verhindern. Wenn die Menschen es nicht wollen, dann ist es ein politisches Risiko, es durchzusetzen und zu versuchen, es den Menschen schmackhaft zu machen und sie dazu zu bringen, es zu akzeptieren. Und das ist ihnen gelungen. Die Eliten haben das geschafft. Und ich meine nicht nur die Eliten im Allgemeinen, sondern auch die Elite der Einwanderungsbehörden. Und in dieser Frage geht es um ganz bestimmte Leute. Amy Pope ist eine von ihnen, Teil einer internationalen Organisation für Migration, die dabei hilft, diese Sache durchzusetzen. Und Alejandro Mayorkas hier in den Vereinigten Staaten treibt die Sache voran, und zwar gezielter, absichtlicher und unerbittlicher, als ich dachte. Und auf wen gehen diese beiden Personen, auf wen gehen diese anderen Machthaber zurück? Auch hier begann Herr Flurry mit einer Schlussfolgerung: Barack Obama. Wenn man sich diese Ausgabe ansieht, wenn man sich den Artikel von Josu Michel ansieht, wenn man sich den Artikel von Andrew Miller ansieht und sie mit der Infografik zusammenbringt, dann wird einem klar, dass dieser Mann Macht hat und sie auch ausübt. Und bei jeder Gelegenheit, sei es in öffentlichen Reden oder was auch immer, hinter den Kulissen vor sich geht, von dem wir nichts wissen, will er, dass Einwanderer über die Grenzen in die Vereinigten Staaten im Besonderen, nach Kanada im Besonderen, nach Großbritannien im Besonderen und auch nach Australien kommen, koste es, was es wolle. Sicherlich zu den hohen Kosten, die dieser konstante Migrationsstrom verursacht. Aber Josue hat wirklich eine Menge Arbeit in diesen Bericht gesteckt, einen Entwurf nach dem anderen, eine riesige Anzahl von Wörtern, die wir versucht haben zusammenzufassen. Und noch einmal, ausgehend von der Schlussfolgerung, was sind die Beweise? Gibt es einen roten Faden, der diese Dinge miteinander verwebt und die Strategie aufzeigt? Und Barack Obama ist nicht weit von einem dieser Knotenpunkte dieser Strategie entfernt, die die Masseneinwanderung am Laufen hält.
Und das ist der Grund, warum wir über dieses Buch Amerika unter Beschuss sprechen, das ich in dieser Sendung schon oft erwähnt habe. Ich meine in Trumpet World. Der Name sagt es schon, eine globale Perspektive ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sendung. Und doch haben wir dieses Buch Amerika unter Beschuss schon oft erwähnt. Es hat Amerika im Titel. Es geht nicht nur um Amerika und es ist nicht nur notwendig, um Amerika zu verstehen. Und ich denke, dies zeigt, warum. Es gibt eine Menge Leute, die über diesen globalen Migrationsdruck sprechen, der Berlin, Paris, London und all diese Länder betrifft. Und sie sprechen von Globalisten oder einer globalen Agenda. Ich denke, im Lichte der biblischen Prophezeiung kann man noch konkreter sein als das. Es gibt eine bestimmte Person, die hinter so vielem steckt. Und ich denke, dass er auf jeden Fall mit dieser globalistischen Agenda arbeitet und eine ganze Reihe von Leuten hat, die wie er denken, mit denen er vielleicht zusammenarbeiten kann oder weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen. Also, ja, es gibt eine Art globalistischen Kader, der dies vorantreibt. Aber wenn man die biblische Prophezeiung heranzieht, wird deutlich, dass die geistliche Dimension hinter den Ereignissen steht. Man braucht also dieses Buch, um zu verstehen, was in Europa, in Großbritannien und auch in all den anderen Ländern geschieht. Und diese geistliche Dimension besteht darin, dass Gott Satan, dem Teufel, der auf die Erde hinabgestürzt ist, erlaubt, seine Agenda voranzutreiben. Und Gott lässt dies alles als Teil seines Plans und seines Heilsplans zu. Wir betonen das, glaube ich, in der Freitagssendung, in der wir versuchen zu zeigen, dass all diese verschiedenen Teile nach Gottes Plan geschehen. Und darin liegt die unglaubliche Menge an Hoffnung. Aber Gott erlaubt Satan, dies zu tun. Und die Bibel offenbart, wie Satan arbeitet. Sie sagt, dass wir seine Machenschaften nicht ignorieren dürfen. Wir müssen verstehen, wie er arbeitet. Und eines der grundlegenden Muster seines Wirkens besteht darin, dass er eine hochrangige Person einsetzt, um die Wahrheit in den Boden zu stampfen. Wenn wir das verstehen, dann sehen wir, dass sich die Bibel auf Israel konzentriert und dass Gott die Völker Israels für einen bestimmten Zweck benutzt. Dass er sie trotz ihrer Sünde und ihres Bösen benutzt, um der Welt eine Lektion darüber zu erteilen, dass man all diese wunderbaren materiellen Segnungen erhalten kann, sie aber vergeudet und verschwendet, wenn man Gott ablehnt. Das verstehen sie. Und dann wissen sie, dass die Person, die Satan benutzt, an der Spitze Israels stehen wird. Sie wird an der Spitze der derzeitigen israelitischen Supermacht Amerika stehen. Und so kann man diese biblische Prophezeiung nutzen, um Barack Obama ins Visier zu nehmen. Das ist es also, was Amerika unter Beschuss tut. Und es zeigt ihnen anhand der Bibel, sie verwenden die offenbarte Wahrheit der Bibel, warum wir diesen Mann beobachten. Und ich denke, sie sehen diese Agenda hinter der globalen Migrationskrise. Wir haben uns in diesem Artikel auf die englischsprachigen Länder konzentriert, auf die israelitischen Länder. Es gibt ganz klar auch in anderen Ländern ein massives Migrationsproblem. Und darüber sprechen wir in der Sendung sehr oft. Und Frankreich, Deutschland, Italien, ganz Europa. Und ob es nun Barack Obama ist, der dahinter steckt oder nicht, am Ende des Tages ist es dieselbe geistliche Kraft. Und Satan benutzt verschiedene globale Politiken, um die Ziele zu erreichen, die er will, und er will diese Länder, die Gott gesegnet hat, Israel, zu Fall bringen. Er will andere Länder aufrichten, um das zu erreichen. Letztlich ist er gegen alle diese Länder und setzt so seine Agenda durch. Und die Migration ist ein wichtiges Instrument dafür. Und Gott lässt das zu. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Und er lässt dies zu, damit wir unsere Lektionen lernen, damit wir lernen, dass wir ihn brauchen, dass die Menschheit sich nicht selbst regieren kann. Und diese Art von Regierung war ein Hauptthema der letzten Posaune-Ausgabe. Aber ich denke, Es ist ein ausgezeichneter Weg, um zu zeigen, wie Amerika unter Beschuss diese enthüllte Wahrheit vermittelt. Man braucht es, egal wo man lebt. Es ist nicht nur für die Amerikaner. Ich denke, das bringt uns ganz gut zu dem Artikel von Posaune-Chefredakteur Gerald Flörri. Ich denke, wir werden eine kurze Pause einlegen. Wir beginnen einen neuen Abschnitt und sehen uns seine Artikel an und konzentrieren uns auf seine Artikel in dieser neuesten Posaune-Ausgabe, die mit diesem Artikel beginnt, in dem es darum geht, warum Gott biblische Prophezeiungen gibt und welche Rolle wir dabei spielen, diese Botschaft zu verbreiten. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu Trumpet World. Ich bin hier mit dem Redakteur der Posaune, Philipp Neiss, und wir sprechen über die neueste Ausgabe der Posaune. Ich möchte nun auf die Artikel des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flörri, in dieser Ausgabe eingehen, beginnend mit seinem Brief an den Herausgeber. Prophezeien oder zum Feind Gottes werden. Ein ziemlich markanter Titel und eine wirklich überzeugende Art, das Magazin zu eröffnen.
Richtig. Sie sprachen im letzten Abschnitt über Einwanderung und fügten dann die Perspektive von Amerika unter Beschuss hinzu, die Perspektive der Broschüre von Herrn Flörri. Ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich denke, dass viele Leute, wenn sie daran denken, die Bibel auf das wirkliche Leben anzuwenden, sehr weit gefasst denken. Das ist meine Sichtweise. Sie sehen in der Bibel, dass die Bösen zugrunde gehen werden oder so ähnlich. Und man denkt, naja, im Allgemeinen werden die Bösen am Ende irgendwie zugrunde gehen. Oder die Prophezeiungen in der Bibel sagen im Allgemeinen, dass diese Nation aufsteigen oder fallen wird oder was auch immer. Aber wie Sie gerade sagten, ist es so viel spezifischer als das. Es ist erstaunlich spezifisch. Ich bin schon eine Weile mit der Posaune unterwegs und dann überrascht es mich, wie konkret jemand wird. Dieses Zitat über die Einwanderung hat mich überrascht. Denn die Einwanderung ist nicht nur ein globales Thema oder ein großes Problem, sondern es ist nicht nur strategisch, sondern man kann es auf einen Mann zurückführen. Das ist eine sehr konkrete Prophezeiung. Und wenn man sich die Bibel anschaut, und wie Herr Flörri in diesem Beitrag sagt, besteht ein Drittel der Bibel aus Prophezeiungen. Wenn Sie sie durchgehen, wissen Sie, dass es riesige Abschnitte gibt, in denen der Bibelschreiber sagt, dass dies in der Zukunft geschehen wird und die Autorität und die Legitimität der Bibel darauf beruht, dass dies in der Zukunft geschieht. Es ist also ein wirklich wichtiger Punkt, wie konkret diese Prophezeiungen sind und wie man sie anwenden kann. Und wie Sie zu diesem Titel sagten, wenn Sie sagen, ja, ich bin offen für Prophezeiungen oder ich glaube an Prophezeiungen. Nach diesem Titel zu urteilen, müssen Sie vielleicht noch mehr für Ihre Beziehung zur Prophetie tun. Denn sie ist viel spezifischer und viel mächtiger, als ich glaube, dass viele, selbst Bibelgläubige, sie verstehen.
Ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt. Und als ich diesen Artikel zum ersten Mal las, kam mir sogar in den Sinn, dass dies eine großartige Grundlage für ein Bibelstudium für unser Programm Trumpet World wäre. Und das werde ich vielleicht auch irgendwann einmal tun. Mr. Flörri macht sehr klar und grundlegend deutlich, warum wir uns mit biblischer Prophetie beschäftigen. Denn ich glaube, für viele Menschen ist die biblische Prophetie seltsam. Und ich glaube, man ist versucht abzuschalten, wenn man davon hört. Und das verstehe ich. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Ich denke, einer ist, dass manches, was man von der biblischen Prophetie hört, seltsam ist. Es ist etwas, worüber einige verrückte Leute reden. Und der Daily Express wird immer eine sehr seltsame Interpretation der biblischen Prophezeiung verbreiten. Und alles, was mit der biblischen Prophezeiung zu tun hat, klingt seltsam. Aber ich denke, der andere Grund ist, dass die Kirchen nicht darüber sprechen. Wenn man in der Kirche aufwächst, hört man nie etwas darüber. Wenn man also jemanden über biblische Prophezeiungen reden hört, wird einem in der Kirche fast beigebracht, dass das seltsam ist, dass das etwas ist, mit dem sich nur seltsame Leute oder Gruppen beschäftigen. Und was Herr Flörri in diesem Artikel wirklich hervorhebt, ist, wie sehr Jesus Christus darüber gesprochen hat, was das Herz und der Kern der Bibel ist. Er sagt, dass die Prophetie ein wichtiger Teil der Botschaft Christi war. Dennoch machen die meisten Prediger heute deutlich, dass sie nichts von Prophetie halten und nicht darüber sprechen wollen. Und er spricht über Matthäus 24, was er seine größte Prophezeiung auf dem Ölberg nannte, wo er über das Ende der Welt sprach und all diese Phrasen, die wir als etwas seltsam empfinden können. Aber Jesus Christus selbst hat viel über Prophezeiungen gesprochen. Und ich denke, das ist etwas, das man in der Welt nicht bekommt. Und Mr. Flurry hat das wirklich herausgestellt. Ich glaube, darüber habe ich gerade in diesem Sommer noch mehr nachgedacht. Ich unterrichte einen Kurs über internationale Beziehungen am Herbert W. Armstrong College. Neulich unterhielten wir uns in der Klasse über den Wert der Weltnachrichten und den Wert der biblischen Prophezeiungen. Und ich habe darüber gesprochen, wie man davon profitieren kann. Und ich glaube, die Studenten hatten gute Argumente. Was aber meiner Meinung nach in vielen ihrer Antworten fehlte, waren ganz praktische, greifbare Vorteile für ihr geistliches Leben und ihre eigene Beziehung zu Gott, die sie aus der biblischen Prophetie ziehen können. Und ich denke, das sind Menschen, die dafür offen sind, das sind Studenten. Sie sind an die Universität gekommen. Sie sind auf jeden Fall sehr offen dafür, aber ich denke selbst für sie, und ich denke, ich spreche jeden Tag oder sehr oft darüber, ich denke sogar für mich selbst, ist es leicht zu unterschätzen, dass wir für unser eigenes persönliches Wachstum, für mein persönliches Wachstum, die biblische Prophetie als Teil unserer Ernährung brauchen. Und ich denke, das ist eine der Schlussfolgerungen aus diesem Artikel. Es gab andere Artikel und Botschaften, die wir im Laufe des Sommers gehört haben, die das meiner Meinung nach wirklich sehr greifbar gemacht haben. Das ist also etwas, das wir brauchen. Es ist etwas, das unser Denken auf die Zukunft ausrichtet und uns hilft, aus dem Alltag herauszukommen. Es hilft, die Macht und Relevanz von Gottes Wort zu festigen. Und das wird ihm mehr Wert verleihen, uns dazu bringen, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken und unser Leben gemäß seinen Anweisungen zu ändern. In der biblischen Prophetie steckt einfach eine echte Kraft. Und dieser Artikel bringt das wirklich zum Ausdruck.
Das stimmt. Jesus Christus war ein Prophet. Und das hat er auch gesagt. Sie haben das gerade gesagt. Und wenn man ein Christ sein will, muss man das begreifen. Das kann man nicht übergehen. Man kann nicht darüber hinweggehen. Ich bin kein Nachrichtenjunkie. Ich bin nicht wirklich an Infotainment interessiert. Ich will einfach so leben, wie Jesus es wollte, dass ich lebe. Nun, er spricht immer wieder über Prophezeiungen und er sagt seinen Jüngern, seinen Schülern, den Christen, viele Dinge über Prophezeiungen. Und er verpflichtet sie, wie dieser Titel sagt, zu prophezeien oder Gottes Feind zu werden. Er verpflichtet sie, etwas damit zu tun, es sicher zu wissen, es in ihrem Leben anzuwenden, wie sie sagen, diese Perspektive zu haben, denn das ist die Perspektive von Jesus Christus. Das ist die Perspektive von Gott, seinem Vater. Seine Menschlichkeit, richtig? Es sind die Menschen in den Booten und die Menschen in den Kriegsgebieten. Gottes Perspektive ist auf sie gerichtet. Und er befiehlt den Menschen, die ihm und Jesus Christus folgen, sich darum zu kümmern und etwas dagegen zu tun. Und man kann Gottes Feind werden, sagt Herr Flurry hier, ohne nach draußen zu gehen und mit der Faust gegen den Himmel zu schlagen und zu sagen, ich hasse dich, Gott. Sie können Gottes Feind werden. Oder wie Herr Flurry hier sagt, die Menschen könnten sagen, dass sie Christus folgen. Und das war eine seiner Prophezeiungen, dass die Menschen sagen würden, dass sie Christus folgen und dann sein Feind werden, weil sie nicht tun, was er sagt. Es steht also erstens außer Frage, dass es eine geistige Welt gibt. Es gibt Gut und Böse. Die Bibel ist anders als jedes andere Buch. Und wie ich schon auf Seite 1 in dieser Ausgabe sagte, wird Jesus zitiert. Und er sagte, und es werden viele falsche Propheten aufstehen und viele verführen. Wenn sie ihm also glauben, dann glauben sie, dass es in dieser Endzeit, auf die er sich bezieht, in diesen letzten Tagen, auf die er sich bezieht, Täuschungen geben wird. Menschen, die sagen, dass Jesus der Christus war, aber nicht lehren, was er gesagt hat. Und das schließt die biblische Prophetie ein. Das muss man also ausgleichen. Jesus war ein Prophet. Wenn ich ihm folge, dann muss ich meine eigene Denkweise aufgeben. Wie gesagt, man kann Gottes Feind werden, ohne zu sagen, ich hasse dich, Gott, oder ich bin Atheist. Man kann sich für einen Christen halten, man kann sich täuschen lassen und tatsächlich Gottes Feind werden, wie Herr Flurry auf dieser Seite des Herausgebers sagt.
Und es gibt verschiedene Stufen der Täuschung, denke ich. Es gibt eine Welt, die von Gott abgeschnitten ist, und es gibt getäuschte christliche Kirchen, wie sie es formuliert haben. Und dann spricht er in diesem Artikel auch über Menschen, die wirklich Teil der Gemeinde Gottes waren, die hinter einer Botschaft standen, einer mächtigen Botschaft der Prophetie, die unter Herbert W. Armstrong in die Welt hinausging und dann eine Botschaft, die gestoppt wurde. So viele machten mit oder hörten auf, sich hinter eine prophetische Botschaft zu stellen. Und in diesem Artikel sagte Herr Flurry: Gott befiehlt denen, die er vor dem zweiten Kommen Christi in seine Kirche ruft, seine Botschaft zu veröffentlichen und für ihn zu prophezeien. Und das ist eine ernüchternde Warnung. Herr Flurry sagt auch, dass er uns eine Belohnung geben wird, die so wunderbar ist, dass sie unsere Vorstellungskraft sprengt, wenn wir hart daran arbeiten, diese Welt wissen zu lassen, was kommen wird, und ihnen die Möglichkeit geben zu bereuen. Gott will die Menschen vor dem kommenden Leid bewahren. Es gibt also eine Botschaft, die wirklich verkündet werden muss. Und es gibt zu viele Menschen, die eine prophetische Botschaft verkündet haben, die sich jetzt vielleicht gerne zurücklehnen und eine prophetische Botschaft empfangen, aber sie verkünden sie nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch ein weiteres Zitat aus diesem Artikel vorlesen, das meiner Meinung nach für diese Sendung sehr relevant ist. Herr Flurry zitiert Amos 3 und Vers 8. Dort heißt es: Der Löwe hat gebrüllt, wer wird sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet, wer kann nicht prophezeien? Und Mr. Flurry sagt: Gott hat gesprochen. Wie können Sie sich zurücklehnen und nicht prophezeien? Dies ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Der ewige Gott hat gesprochen, um zu versuchen, die Menschen vor dem kommenden Unheil zu warnen. Wer kann da nicht prophezeien? All diese Prophezeiungen erfüllen sich direkt vor unseren Augen. Gott will, dass wir prophezeien und dieser Welt sagen, was das alles bedeutet und wohin es führt. Deshalb prophezeien wir. Deshalb gibt es diese Zeitschrift, die Sie gerade lesen. Ich meine, deshalb gibt es diese Sendung. Gott hat gesprochen und wir sind gezwungen, das Verständnis seiner Prophezeiungen mit einer Welt zu teilen, die sie dringend braucht, fährt er mit dem Zitat fort.
Diese Perspektive verändert die Art, wie man die Bibel liest. Es gibt diese riesigen Abschnitte in der Bibel, die man einfach überspringt oder einfach nur liest, und es klingt verwirrend, es klingt seltsam, sogar einige dieser Dinge. Und dann schaut man sich das an und denkt sich: Na gut, ich höre auf zu versuchen, Gott, die Bibel und Jesus in meine Sichtweise von Gott, der Bibel und Jesus einzupassen und ändere meine Sichtweise auf das, was die Bibel sagt. Dann werden einem die Dinge gewissermaßen aus der Hand genommen und man muss sich dem anpassen, was die Bibel tatsächlich sagt. Aber wenn man das tut, wird vieles klarer. Ich will nicht sagen, dass ich jede einzelne Zeile verstehe. Es gibt viele Dinge und viele prophetische Dinge, die ich nicht verstehe, wenn ich in der Mitte von Jesaja oder Hesekiel oder so etwas nachlese, aber so vieles wird klarer. Und man versteht Gott, man versteht Christus, der ein Prophet war, anders. Und das verändert die Perspektive. Und was Sie vorhin sagten, es gibt Menschen, die glauben, sie seien Christen und die Prophetie nicht verstehen, die in eine Sonntagskirche gehen und nicht einmal hören, dass sie erwähnt wird. Und dann gibt es viele, die in der einen wahren Kirche waren, was Christus gesagt hat. Es würde eine kleine Kirche unter den vielen Verführten sein, aber er sagte, dass viele hineingekommen sind und dann die Botschaft und die Verantwortung für die Prophezeiung verlassen haben. Was wirklich interessant ist, und ich glaube nicht, dass Sie daran vorbeikommen, ist, dass die Botschaft auch nach dem Tod des Mannes weitergeht. Sie haben also das Herbert W. Armstrong College erwähnt. Herbert W. Armstrong war derjenige, der die Clarence War, das World Tomorrow Programm, gegründet und viele, viele, viele Menschen erreicht hat. Er starb nach einem langen Leben, einem langen Wirken. Und dann ist die Botschaft der Prophezeiung und alles andere, was in der Botschaft der Bibel enthalten ist, die Botschaft des Evangeliums, die Warnungsbotschaft, ist das gestorben? Hat sich herausgestellt, dass sie nur von Herbert W. Armstrong, dem Mann, angetrieben wurde? Und nun, da er gestorben ist, ist alles auseinandergefallen und es war von Anfang an nicht wirklich wertvoll. Oder gibt es genau dieselbe Botschaft und noch mehr, was darauf aufbaut, immer noch? Und warum sollte das so sein und ist es überhaupt richtig? Und Herr Flurry unternimmt, wie Sie sagen, einen außergewöhnlichen Schritt, einen zusätzlichen Schritt, indem er sich speziell an diese Menschen wendet und sagt: dass diese Botschaft immer noch da ist, dass diese Prophezeiungen immer noch da sind. Die Weltereignisse sind so, wie sie jetzt sind. Also noch einmal, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sie müssen das ausgleichen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, bevor Sie weitermachen.
Ich glaube, ein weiterer Punkt in diesem Artikel, der mir wirklich auffiel, war, dass Herr Flurry darüber sprach, wie sehr wir Menschen Prophezeiungen nicht mögen. Es liegt in der menschlichen Natur, sich gegen Prophezeiungen zu wehren. Er sagte, so mögen es die Menschen. Sie wollen keine Wahrheit. Sie hören lieber Täuschungen als die wahre Prophezeiung Gottes. Das ist es, was die menschliche Natur will. Sie wollen nicht Gottes Art zu leben. Sie wollen die Gesetzlosigkeit. Und in der Prophetie geht es um Ursache und Wirkung. Und es geht darum, dass dies das Endergebnis der Gesetzlosigkeit ist. Es gibt Gesetze. Wenn du Gottes Gesetze befolgst, wirst du gesegnet. Wenn man Gottes Gesetze nicht befolgt, wird man verflucht. Und die menschliche Natur will die Gesetze missachten, tun, was wir wollen und Segen und gute Dinge haben. Und die Prophetie ist dem völlig entgegengesetzt. Sie warnt, sie korrigiert, sie sagt, dass der Weg, den du gehst, falsch ist und dass er nicht funktionieren wird und nicht funktionieren kann. Und dagegen gibt es einen eingebauten Widerstand, weil wir den Weg, den wir gehen wollen, rechtfertigen wollen und sagen, naja, dieser Weg ist sowieso der richtige Weg. Und ich denke, er hat das in diesem Abschnitt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist ein weiterer Grund dafür. Wir haben diese Gesellschaft und diese Auffassung von der Bibel, in der sich Prophetie seltsam anfühlt oder seltsam erscheint, weil die menschliche Natur sie nicht hören will.
Das ist der springende Punkt, dass die Leute denken, dass das christliche Leben und die Lehren Christi und du sollst nicht lügen und deine Kinder Lehren zu geben und solche Nationen werden fallen. Die Prophezeiung sind zwei verschiedene Dinge und dass sie nicht wirklich miteinander verbunden sind und dass man hier eine Art Kategorisierung vornehmen kann. Wissen Sie, ich habe mit Prophezeiungen nichts am Hut. Ich kenne das Weltgeschehen nicht. Es ist alles irgendwie überwältigend und das ist es auch. Ich möchte mich auf meine Familie konzentrieren und in die Kirche gehen. Nun, diese Dinge sind nicht voneinander getrennt. Diese Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Und das ist es, worauf uns Herr Flurry in diesem Beitrag aufmerksam macht. Sie sind Teil ein und derselben Sache. Und was Sie auf nationaler Ebene sehen, ist das Ergebnis moralischer Entscheidungen. Und nicht nur moralische Entscheidungen, sondern wie Sie sagten, es gibt ein Gesetz. Es gibt ein Gesetz von Ursache und Wirkung, das vom Schöpfer der Erde und des Menschen stammt. Die Gesetze, die Glück verursachen. Und das Brechen dieser Gesetze führt zu Unglück. Sie sehen das in großem Maßstab, wenn Sie über die Völker Israels heute und diese Prophezeiungen sprechen. Es handelt sich also nicht um getrennte Dinge. Und wenn man das versteht, wird das Bild der Bibel viel breiter und klarer. Und ich denke, das ist etwas, das die Menschen einfach haben müssen. Sie müssen diese Perspektive haben. Das steht in diesem Artikel.
Und ich möchte einen zweiten Artikel von Herrn Flurry in diese Diskussion einbringen, weil ich denke, dass er genau hierher passt. Nukleare Verbreitung. Wird die Menschheit überleben? Er beginnt mit der verblüffenden Statistik, dass die Welt jede Sekunde $2,900 für Atomwaffen ausgibt und dass die Ausgaben für Atomwaffen im letzten Jahr um 10% gestiegen sind. Die Generationen, die im Kalten Krieg aufgewachsen sind, scheinen viel mehr Zeit damit zu verbringen, sich Sorgen zu machen und über einen Atomkrieg nachzudenken. Heutzutage tun wir das nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Generation das tut. Die Ausgaben für Nuklearwaffen schießen in die Höhe. Jedes Mal, wenn wir im Wochenendrückblick über die Ukraine sprechen, ist die Frage, ob Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzen wird, ein wichtiger Bestandteil der Diskussion. Hier haben wir also einen Artikel, der über die ultimativen Konsequenzen menschlichen Handelns spricht, der über etwas spricht, das oberflächlich betrachtet sehr deprimierend erscheinen kann, wie ich finde. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum unsere Generation nicht viel über Atomwaffen nachdenkt. Wir tun lieber so, als gäbe es das Problem nicht und als hätten wir seit 70, 80 Jahren keinen Atomkrieg mehr gehabt. Das Problem ist gelöst. Hoffen wir. Lasst uns weitermachen und nicht so viel darüber nachdenken. Aber sie enthält auch die einzige wirkliche, echte, substanzielle Hoffnung. Und das ist nicht nur eine Art Wunschdenken, das das Problem direkt anspricht, sondern auch anhand der Bibel zeigt, warum wir nicht in einem Atomkrieg enden werden.
Nun, dies ist eines der Dinge, über die Herbert Armstrong in der Klar und Wahr sprach und vor denen er wiederholt warnte. Nicht nur, wenn es das Thema des Tages war, nicht nur, wenn es in den Schlagzeilen anderer Nachrichtenorganisationen stand, es ist etwas, worüber wir sprechen, auch wenn es keine aktuelle Schlagzeile über einen Atomkrieg gibt. In gewisser Weise fragt man sich jeden Tag, ob Wladimir Putin diese taktische Atombombe im Kampf einsetzen wird. Aber es ist ein Thema und es ist in der Posaune wegen der Prophezeiung, wegen der Schlussfolgerung und wir arbeiten von dort aus rückwärts, wie wir es mit der Einwanderungsfrage tun. Aber das ist ein weiteres gutes Beispiel für das, wovon du sprichst, dass dies nicht von deinem Leben getrennt ist, denn im Leben weiß jeder, dass die menschliche Natur, unsere Natur, wir sind von Gott erschaffen, aber wir haben eindeutig einen nicht göttlichen Einfluss auf uns. Und das ist so tief verwurzelt, dass Herr Armstrong sagte, es ist wie die menschliche Natur, in Ermangelung eines besseren Begriffs. Es ist so tief in uns verwurzelt, dass wir immer wieder das Falsche tun. Immer wieder das tun, was wir tun wollen, auch wenn wir wissen, dass es Krebs verursacht. Es wird dazu führen, dass wir in den Alkoholismus abrutschen. Wir werden einfach weiter diese selbstzerstörerischen Gewohnheiten haben oder selbstzerstörerische Entscheidungen für unsere Familien treffen. Was auch immer es ist im Großen und Ganzen das Gleiche, es ist das Gleiche. Herr Armstrong sagte, Nationen sind Familien im großen Maßstab. Das ist die menschliche Natur im großen Maßstab. Die Bibel sagt, wenn Sie an Jesus Christus glauben wollen, dann müssen Sie glauben, dass wir so schlecht werden, dass wir unseren eigenen Willen durchsetzen. Ich bringe meinen Kindern bei, zu verstehen, dass das dein Wille ist, dass du deinen eigenen Willen über die Realität stellst. Es wird so schlimm werden, dass wir in einen Atomkrieg oder in nuklearen Terrorismus stürzen werden. Es wird eine Massenvernichtung geben und die Bibel sagt, die Menschen werden sagen, nein, ich will, was ich will. Ich will es auf meine Art machen. Das werde ich tun, das werde ich tun. Die Menschen werden die Feinde Gottes sein. Sie werden Gottes Namen verfluchen. Aber noch einmal, der Punkt ist, dass unsere menschliche Natur nicht von Natur aus gut ist und dass sie so eigenwillig ist, dass die Dinge buchstäblich in die Luft gehen werden. Wir sprachen über die 12 Menschen, die starben. Ich glaube, es war ein Dutzend Menschen, die starben. Nun, es wird viele, viele Tote geben und wir werden immer noch Widerstand leisten, wir werden immer noch diese menschliche Natur haben. So schlimm wird es werden und so groß wird es werden.
Und das ist es wirklich. Es ist ein Artikel über Reue, genauso wie über einen Atomkrieg. Und Herr Flurry zitiert eine Botschaft, die einige Leute verbreiten. Jesus Christus wird uns davor retten. Und Sie haben recht, das tut er. Aber er weist darauf hin, dass Sie in dieser Botschaft aus der 7. Chronik zitieren und sagen, dass Gott uns retten wird. Aber Sie haben einen Teil aus diesem Verse herausgeschnitten, den ich Ihnen jetzt zitiere. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Sie haben den Teil über das Bereuen herausgeschnitten und das ist entscheidend. Wir haben diese Botschaft, die sich ausbreitet. Und es ist eine Botschaft der Hoffnung und eine Botschaft der Beruhigung. Die Welt wird nicht in einem nuklearen Feuer untergehen. All diese negativen Geschichten, die man überall um sich herum sieht, sind nicht das Ende. Es gibt eine Lösung, aber ein wichtiger Teil dieser Botschaft ist auch, dass man bereuen muss. All dies führt zur Reue. Wenn diese Reue eintritt, dann, ja, dann haben wir uns verändert. Wir leben eine andere Art zu leben. Wir können die Ursache all dieser Probleme angehen, aber die Dinge werden immer schlimmer werden, bis wir bereuen. In diesem Artikel, vor allem in der zweiten Hälfte, geht es darum, dass Reue der Kern der Hoffnung für Nationen und Einzelpersonen ist. Ich meine, er schließt mit dem Beispiel von Ninive, mit dem Beispiel von Assyrien, dem heutigen Deutschland. Es ist die einzige Nation in der Geschichte, die bereute, als sie von einem Propheten gewarnt wurde, und sie kehrte um und die Nation wurde gerettet. und das ist in der Bibel als eine schöne Botschaft für uns heute festgehalten. Und er schließt den Artikel mit den Worten, dass sie ihr wunderbares menschliches Potenzial nicht erreichen können, wenn sie nicht zuerst ihre bösen Wege anerkennen, sich von ihnen abwenden, sich ihre Sünden vergeben lassen und dann mit Gottes Hilfe Gottes wunderbares Gesetz halten. Aber wenn sie das tun, ist das der Anfang ihrer unglaublichen Zukunft. Die wahre Hoffnung der Menschheit liegt also in der Reue. Und die Reue richtet sich auf Gott. Sie ist nur durch Gott möglich. Es ist also keine Hoffnung, die im Menschen liegt, sondern es ist eine Hoffnung auf Reue. Darin liegt unsere Zukunft. Und das führt, denke ich, zu diesem letzten Artikel von Herrn Flurry. Und ich denke, dass er das auf den Punkt bringt, worüber wir in dieser Sendung bereits gesprochen haben. Es geht um die geistliche Realität hinter der Einwanderung, über die wir bereits gesprochen haben. Das Geheimnis der Geisterwelt, wo ich denke, dass das, worüber wir bereits gesprochen haben, eine Menge Fragen aufwirft. Okay, wenn es eine Geisterwelt gibt, wenn es einen Teufel gibt, woher kommt dann der Teufel? Warum lässt Gott einen Teufel zu? Gibt es Teufel, Plural? Gibt es Dämonen? Was ist mit Engeln? Wie passt das zusammen? Das alles sind Antworten, die in der Bibel zu finden sind. Es gibt eine Menge falscher Überzeugungen, die Teile der menschlichen Tradition enthalten und diese mit biblischen Wahrheiten vermischen. Aber der letzte Artikel von Mr. Flurry beginnt damit, dass die Wahrheit über Engel und böse Geister die meisten Menschen vor ein Rätsel stellt. Aber sie können es verstehen. Er gibt diese biblisch begründeten Antworten auf diese Frage.
Das stimmt. Und wie Sie schon sagten, haben wir bereits darüber gesprochen. Und darüber, dass diese Dinge nicht getrennt sind. Sie sind keine verschiedenen Kategorien des Lebens. Wir wurden von diesem Gott erschaffen, der prophezeit, der Gesetze gibt, die befolgt werden müssen und der unser bestes Interesse im Sinn hat, um es deutlich zu untertreiben. Es gibt eine moralische Dimension der Einwanderung. Es gibt eine moralische Lehre, die aus der Verbreitung von Kernwaffen zu ziehen ist. Alle diese Dinge haben eine moralische Dimension. Und ich glaube sogar, dass wir manchmal, wenn wir von Moral sprechen, so tun, als gäbe es etwas wie Moral, das nicht in den Händen des Schöpfers liegt, als Ergebnis der Gesetze des Schöpfers. Das ist es, was wir meinen, wenn wir Moral sagen. Was ist das Recht des Schöpfers der Menschen, der alles über die Menschen weiß und der die Liebe hat, uns zu sagen, was diese Dinge sind? Wir sind nur so eigenwillig, dass wir dagegen rebellieren. Das ist nur eine andere Art zu sagen, dass wir rebellieren, dass die menschliche Natur gegen Gottes Gesetz rebelliert. Aber dieses Geheimnis der Geisterwelt erkennt das Offensichtliche an. Es gibt definitiv etwas, das keine Moleküle sind. Es gibt definitiv etwas Böses und es ist etwas Trauriges an dem, was mit den Menschen in dem gekenterten Boot geschehen ist. Das lässt sich nicht mit Molekülen, Energie und Atomen erklären, oder? Wir haben immer noch dieses evolutionäre Konzept im Kopf, dass die Moral etwas ist, das wir erfunden haben, und in Wirklichkeit sind es nur Moleküle, die aneinander abprallen. Es gibt eine geistige Welt, ganz sicher. Es gibt ein Reich der Geister. Es gibt eine nicht physische Komponente bei den Menschen und ihren Interaktionen. Und das führt sie in die Bibel und fragt, was sagt die Bibel dazu? Und sehen Sie das? Ist das die Realität, die Sie um sich herum sehen? Gut und Böse müssen irgendwoher kommen, nicht aus der Moral oder den Sitten, sondern aus den Gesetzen von Ursache und Wirkung, und die sind nicht physikalisch. Dieser Artikel und auch die Titel, die er hier zitiert, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, Maleachis Botschaft, öffnen wirklich ihren Geist, nicht nur für die Existenz einer geistigen Welt, sondern auch dafür, wie spezifisch Gott in seinen Eingriffen und Gesetzen ist und wie spezifisch der Teufel in seinen Eingriffen und Handlungen ist, die die Welt beeinflussen und die jeden von uns individuell beeinflussen.
Nun, ich denke, das ist eine gute Art, die Sendung zu beenden. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Philipp.
War mir ein Vergnügen.
Wir haben die neueste Ausgabe der Zeitschrift Posaune besprochen. Sie können auch ein kostenloses gedrucktes Exemplar erhalten. Ich möchte Sie wirklich dazu ermutigen, das zu tun. Sie können sich auf unserer Website anmelden. Es spielt keine Rolle, wo auf der Welt Sie sich befinden, wir schicken Ihnen das gedruckte Exemplar kostenlos zu. Es fallen keine Portokosten an. Es sind auch keine anderen Kosten damit verbunden. Es ist einfach absolut kostenlos. Es gibt keine Nachfassaktionen. Wir werden Sie nicht um etwas bitten. Wir werden Sie nur am Ende des Jahres fragen, ob Sie die Informationen weiterhin erhalten möchten. Es gibt einen Artikel über die Seligsprechung des Grenzzaren. Wir haben einen Artikel über biblische Archäologie, die Teldan-Inschrift. Es gibt einen Artikel über Ägypten und das Potenzial für Unruhen in diesem Land. Einen Artikel über Wladimir Putin. Einen Artikel über harte Arbeit. Normalerweise gibt es auch einige Artikel über das christliche Leben. Wir schicken Ihnen das gerne zu. Sie können sie auf unserer Website dieposaune.de abrufen. Sie können uns auch eine E-Mail schicken, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben. Wenn Sie Probleme haben, ein Abonnement zu bestellen, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen per E-Mail unter info@dieposaune.de. Sie können es auch in anderen Sprachen erhalten. Schauen Sie oben auf der Website auf die Registerkarte Sprache. Wir haben eine französische Ausgabe, eine deutsche Ausgabe. Sie enthält vielleicht nicht alle Artikel, aber die wichtigsten werden darin enthalten sein. Sie müssen sich nur noch ein bisschen gedulden, bis wir sie übersetzt haben, und wir werden weiter über diese Artikel sprechen. Ich habe dieses Gespräch wirklich genossen, Philipp. Wir müssen das wiederholen, wenn die November-Dezember-Ausgabe erscheint. Egal, wie Sie uns zuhören, wir sind sehr dankbar, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, behaltet eure Welt im Auge.